Ich begrüße ganz herzlich Frederik Gentsch hier im Studio. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Vor Ort in Afrika heißt dein Projekttitel und es geht natürlich dann auch um Afrika. Wann bist du das erste Mal mit Afrika als Kontinent in Berührung gekommen?
Ich kann es auf keinen konkreten Zeitpunkt festlegen, aber es hat mich länger schon irgendwie gereizt. So alleine durch die geografische Nähe und dass ich das aber immer als etwas sehr Exotisches und Fremdes empfunden habe. Also ich weiß nicht, ich habe dann öfter mal, dann waren wir zum Beispiel in Sardinien im Urlaub und waren auf einem hohen Berg und man hat am Horizont so ein paar Gipfel sehen können und Papa hat zu mir gesagt, da drüben ist Afrika. Ich habe gedacht, es ist so nah und es muss so anders sein, was alle erzählt haben und dann lese ich auch immer gerne den Politikteil und war so erstaunt, dass es nur so pessimistische Meldungen gibt und auch sehr wenig irgendwie. Also es wird dann doch viel mehr berichtet über andere Kontinente. Und dann ist immer mehr der Wille oder der Drang entstanden, da hinzugehen und sich das selber anzuschauen.
Wie hast du das dann in die Hand genommen? Das ist ja auch zwischen einer Sehnsucht oder einer Faszination und dann der Umsetzung einer längeren Reise ist ja nochmal ein großer Unterschied.
Das hat so ungefähr ein Jahr vorm Abi angefangen. Dass es dann für mich viel konkreter geworden ist, dadurch, dass klar war, bald ist diese Zeit, wo man gebunden ist und fixiert in der Schule und sein Programm hat zu Ende. Und ich irgendwie auch dieses Ziel gebraucht habe, weil so das mir nicht sehr leicht gefallen ist mit der Schule. Und das hat gut getan, dann irgendwann sich klar zu werden, das ist mein Ding, das mache ich. Und viel vorbereitet habe ich nicht. Ich habe nur entschieden, ich mache das. Ich habe so eine Afrika-Karte gemalt und dann jedes einzelne Land beim Auswärtigen Amt nachgeschaut und immer dann rot markiert, wenn man nicht hin darf oder gelb oder grün. Dann habe ich überlegt, wie kann ich da runterreisen? Eigentlich wollte ich ohne Flugzeug da komplett durch den Kontinent und dann habe ich beschlossen, es ist ein bisschen zu unbedarft, wenn man überhaupt keine Reiseerfahrung hat. Genau, und letztendlich hatte ich dann 3 Flüge. Ich bin getrennt von zu Hause nach Marokko, also habe dann am Schluss die Fähre genommen und hatte einen Flug von Marokko nach Ägypten und von Ägypten nach Uganda. Genau, weil da so viele Länder sind, wo es momentan sehr politisch sehr angespannt ist.
Also du hast dann, die Afrika-Karte war dann grün, gelb und rot und grün,
ja,
und gelb.
Erstaunlich viel war rot und vor allem so in Nordafrika, so um die Sahelzone.
Und was haben deine Eltern gesagt? Oder dein Umfeld auch, deine Freunde?
Also zu Hause, die Mama war nicht begeistert, gar nicht. Und ich glaube, sie hat dann relativ schnell gemerkt, dass es aber eben das ist, was ich unbedingt machen will und dass sie quasi sich langsam daran gewöhnen muss. Sie hatte ja auch genug Zeit, weil ich so früh davon angefangen habe, dass ich das unbedingt machen will. Und ich glaube, der Papa hat einfach gedacht, lass ihn machen und hat mich dann eher dabei unterstützt, wenn ich irgendwelche Hilfe gebraucht habe oder irgendwelche Fragen hatte mit Visum und so. Und da kam gar nicht so viel, von wegen ist doch gefährlich oder so. Und dann, weiß nicht, so aus der Klasse die meisten, entweder die haben gleich ein Studium angefangen. Einige haben ein FSJ gemacht und die meisten aber, die sind Backpacken gegangen nach Australien, nach Neuseeland und nach Thailand. Und da ist klar, da ist irgendwie eine Welt dazwischen und ich weiß nicht, für die war das, glaube ich, einfach verrückt und für mich war klar, dass ich das alleine machen muss. Also ich hätte niemanden gefunden, der da mitkommt und irgendwie wollte ich das aber auch alleine machen, also es war schon gut so.
Fixe Idee und wie lange warst du denn, wie lange hast du geplant, unterwegs zu sein und hat das alles auch so hingehauen?
Also geplant waren 9 Monate. Und ich habe das aber extra reichlich vorher so mir überlegt, weil es sehr schwierig ist, es hinterher nochmal zu ändern. So Sachen wie Auslandsreiseversicherung, Krankenversicherung ist viel schwieriger hinterher nochmal zu ändern. Drum war das reichlich gedacht und ich war schlussendlich 7 Monate unterwegs. Genau. Und ich wollte bis Kapstadt kommen und von da wieder nach Hause. Und ich habe es bis Namibia geschafft und dann war ich irgendwie so, hatte ich so das Gefühl, jetzt ist es wieder an der Zeit, nach Hause zu gehen. Dann habe ich den Flug umgebucht und bin nach Hause.
Also hast dich dann auch, hast du keinen Stress gemacht, unbedingt irgendein Ziel dann erfüllen zu müssen?
Nee, das kann man so nicht sagen. Also es war auch alles nie so ganz konkret. Ich habe nie ganz fest gehabt, in welche Länder ich unbedingt muss. Das war alles immer sehr grob. Es war eigentlich nur ein Land dabei, da hatte ich vorher angefragt bei einem Zirkusprojekt. Ich war hier beim Jugendzirkus Zambayoni in Tübingen ganz lange mit dabei und auch als Jugendtrainer und wollte in dem Zusammenhang nochmal was machen. Und da hatte ich ein Projekt in Uganda gefunden, deswegen war klar, dass ich nach Uganda will und alles davor und danach war irgendwie so ganz frei und wie es kommt. Und die Reiseroute von Uganda nach Namibia, die war immer, ich habe dann kurz vor knapp immer entschieden, dass ich über das Land reise oder so.
Und das hat dann so gestresst, dass du in Namibia dann zurück wolltest.
Gestresst hat es mich nicht. Ich habe manche Sachen vermisst. Eine heiße Dusche, eine Waschmaschine, eine Butterbrezel, eine Apfelschorle. Ich weiß nicht, da waren so Sachen, die haben irgendwie gefehlt. Und dann fand ich, 7 Monate war irgendwie eine gute Zeit. Und ich habe auch manche Leute ganz stark vermisst. Da hilft dann schlussendlich auch Skype nicht, das so ganz zu überbrücken. Und ja, dann war ich auch irgendwie so ganz zufrieden mit der ganzen Sache und stolz, dass ich das so 7 Monate, ich bin schon eher so der Typ für Heimweh und dass es dann schlussendlich so gut ging, war irgendwie schön. Und genau, aber deswegen hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie, das hat sich nicht nach Versagen angefühlt, nach 7 Monaten wiederzukommen, sondern es hat einfach gepasst.
Keine heiße Dusche, nirgends.
Naja, also in Uganda bei anderen Weltwärtsfreiwilligen, wir haben es uns immer mit dem Wasserkocher warm gemacht. In den 5-Liter-Eimer und dann mit einem Joghurt-Plastikbecher so über den Kopf und Körper geleert. Und im Normalfall war richtiger Luxus schon eine Duschbrause, also dass das Wasser einfach fließt. Und der Normalfall war eben der Joghurtbecher. So.
Und dann Eimer aus dem Eimer oder aus dem Becken schöpfen.
Ja, also einen Wasserhahn hatten dann schon viele. Es kommt jetzt drauf an, dann später in dem Projekt, wo ich war, meine Kids, die waren alle aus dem Slum. Die habe ich auch zu Hause besucht und habe auch selber dafür 2 Wochen gewohnt. Da gab es nicht mal einen Wasserhahn dann. Und die hatten dann halt, also die hatten schon einen Wasserhahn, aber nicht privat jeder zu Hause, sondern dann gab es halt einen für so ein größeres Quartier im Slum, den sich alle geteilt haben. Und ja, also so war das auch mit anderen Sachen, so Elektrizität und so. Da gibt es große Unterschiede. Da gibt es auch Leute, die leben in einem Standard, der wesentlich höher ist wie meiner zu Hause, aber das sind sehr wenige. Und die meisten haben so maximal eine Glühbirne zu Hause.
Und dann weiß man das alles hier auch wieder ganz anders zu schätzen.
Mir ist es aufgefallen mit dem Zug, dass ich früher mich immer sehr geärgert habe über jede Verspätung bei der Bahn und so jeden kleinen Mist. Und mir das jetzt auch ganz stark auffällt, wenn andere Freunde irgendwas auf Facebook posten, von wegen ihr Zug war wieder zu spät. Und ich weiß ganz genau, es war maximal eine halbe Stunde und ich habe auf meine Busse in Marokko immer so 5 Stunden gewartet, weil die nicht mal eine Abfahrtszeit haben. Da wartet man, bis der Bus voll ist. Und was sowas angeht, wird man dann entspannter. Einfach, wenn man die Erfahrung einmal gemacht hat, dann ist es hier ein Stück weit lässiger, weil es eigentlich einfach läuft und diese 5 Minuten, die der Zug dann mal eine Verspätung hat, die, ich weiß nicht, die kommen gar nicht an mich ran, die finde ich sehr, die finde ich eigentlich eben eher einen Luxus als das Umgekehrte.
Wie hast du dich verständigt?
Hauptsächlich auf Englisch. In Marokko auf Französisch, es ging gut. Die reden sonst da auch Spanisch. Und sonst fast immer auf Englisch. In Ägypten war es sehr schwierig. Da konnten die Studenten ein bisschen Englisch und Beamte. Und sonst gar nicht. Also so maximal 2, 3 Wörter. Und es war wirklich schwierig. Und in Kenia und Tansania auf dem Land ist es auch ganz, ganz schwer. So zum Beispiel auf Sansibar oder an der Küste, wo dann die Touristen sind, ist es viel einfacher. Da können die alle fließend Englisch, also kein astreines, aber so, dass man sich gut verständigen kann. Und in Uganda war ich eh sehr überrascht, dass es auch auf dem Land gut ging. Erstaunlich gut. Ja, also die einzigen Länder, wo ich mit der Kommunikation so wirklich Schwierigkeiten hatte, waren Ägypten und dann so Kenia, also richtig auf dem Land. Und das macht es dann schon schwer, also so ein bisschen Verständigung geht, aber das halte ich nur für eine begrenzte Zeit aus. Und dann ist einfach, man fühlt man sich so entsozialisiert, dass man so den ganz dringenden Drang hat, mal wieder ein echtes Gespräch zu führen. Und es nicht nur darum geht, so ganz notwendige Sachen zu kommunizieren.
Essen, trinken, schlafen.
Ja.
Ich schätze mal, Aufmerksamkeit hast du schon auch erregt, wenn du da allein auch als Weißer unterwegs bist. Wie bist du damit umgegangen oder wie sind die Leute auch auf dich zugegangen da?
Ja, also ich hatte meistens zu viel Aufmerksamkeit und habe das auch eher als unangenehm empfunden. Also in Marokko und Ägypten war es noch nicht ganz so extrem. So, die sind irgendwie noch so ein bisschen näher an uns und gerade in Marokko sind ja dann schon viele Touristen unterwegs und es ist dann irgendwie ein alltäglicher Anblick, auch wenn man immer noch was Ungewöhnliches ist. Und wenn auch immer so eine Distanz bleibt und ein Unterschied gemacht wird, also den machen die auch sehr extrem, fand ich. Ich fand es sehr schwierig, mich so ganz auf einer Welle mit denen zu fühlen, so irgendwie, dass da nichts dazwischen steht, was Herkunft angeht. Das war nicht einfach und da war oft das von denen da was das Verhältnis ein bisschen unnatürlich gemacht hat, also habe ich das empfunden. Gerade, dass man bevorzugt wird, war eine ganz komische Erfahrung, weil warum? Also da hält niemand am Zebrastreifen und wenn ich dann drüber laufe und es kommt ein Auto, dann hat das manchmal angehalten und ich, also natürlich bin ich dann drüber und habe mich bedankt und so, aber es war irgendwie, eigentlich hätte ich mich sehr unwohl gefühlt damit, obwohl das natürlich auch nett gemeint war. Und dann in Uganda war das erste Land, wo es wirklich so war, dass die Kinder in Scharen aus ihren Häusern rennen, sogar in der Stadt. Das muss nicht mal irgendwo sein, wo wirklich richtig selten jemand mit einer weißen Hautfarbe vorbeikommt. Und dann fassen die dich am ganzen Körper an und sind total fasziniert und schreien und holen ihre Eltern und es ist ein Mordsaufkommen. Und irgendwie hat man so das Gefühl, das kann irgendwie doch eigentlich gar nicht sein, weil die alle schon mal jemanden gesehen haben, der ähnlich ausschaut und die inzwischen ja auch an vielen Stellen Fernsehen haben, zwar nicht jeder zu Hause, aber dann mindestens im Restaurant oder so. Das heißt, sie kennen den Anblick, es ist nichts völlig Neues und trotzdem sind die da hin und weg und oft, wenn ich an einem Kinderwagen mit einem kleinen Baby vorbeigelaufen bin, dann hat es angefangen zu weinen. Teilweise hat die Mutter sich dann entschuldigt und gesagt, ich soll mir nichts bei denken, es tut ihr leid, aber das kleine Kinder denken, wir wären Geister. Ja, und es ist irgendwie keine gute Erfahrung, an so einem kleinen Kind vorbeizulaufen und es fängt an zu weinen, sobald es dich sieht.
Wobei man dem ja noch nicht so viel Bewusstsein dann auch unterstellen kann. Wie sieht es aus mit dann richtigen Art von Rassismus? Bist du sowas dann auch mal, dass du wegen deiner Hausfarbe auch mal sowas wie Diskriminierung erfahren hast? Also jetzt nicht positiven Rassismus, ja, wie das Anhalten, sondern auch mal negativ?
Schon, wobei ich den dann meistens nicht ganz verstanden habe. Es war dann oft so, dass sie sich komisch verhalten haben mir gegenüber und dann auf ihrer einheimischen Sprache irgendwas hinterhergerufen haben, was sich dem Klang nach sehr aggressiv oder unfreundlich angehört hat und wo ich aber überhaupt nicht sagen kann, was der Inhalt war. Was der absolute Klassiker ist und ständig passiert, dass einem Musungu hinterhergerufen wird. Ja, das ist eben so quasi der Ruf oder Spitzname für Europäer. Ja, also genau. Und manchmal war das so, konnte ich das ganz gut irgendwie, weiß ich nicht, an mir abprallen lassen oder wegstecken oder gar nichts irgendwie so groß beachten. Es war auch oft so ganz, für die ist das irgendwie so sehr normal und die denken sich da gar nichts bei, meistens. Und manchmal kam das so sehr aggressiv und herausfordernd, so von wegen, ja, jetzt zeig doch mal, was du kannst und was machst du hier eigentlich? Und ja, das waren dann die unangenehmen Momente. Wobei das dann nicht irgendwie, also das war nicht so direkt Diskriminierung, das war mehr so, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass Leute nicht so richtig was damit anfangen können, dass ich hier bin, dass sie das irgendwie als seltsam empfinden und immer noch ein komisches Verhältnis zu uns haben. Das waren aber Einzelfälle und mit denen habe ich mich auch nie weiter irgendwie unterhalten oder so. Deswegen, mir ist es nie passiert, dass jemand zu mir hinläuft und dann auf Englisch irgendwas sagt, was mich so richtig angegriffen hätte. Das ist nie passiert.
Auf einer inhaltlichen Ebene, konntest du da dann dich auseinandersetzen oder austauschen, auch über zum Beispiel auch europäische Wirtschaftspolitik zum Beispiel, wie Europa auf die oder auch Folgen von Kolonialisierung? Ging es sowas dann auf einer sachlichen Ebene mal kritisch auch um die Situation oder um das Verhältnis zwischen Europa und Afrika?
Ja, also es war nicht oft der Fall, dass ich solche Gespräche führen konnte. Also teilweise lag das dann an der Sprachbarriere, einfach, dass der ihr Englisch gut genug ist, um für so eine alltägliche Kommunikation und dann für irgendwie so Gespräche, wo man richtig diskutieren möchte, es dann nicht ausreicht und auch mein Englisch irgendwo seine Grenzen hat. Aber ein paar so Gespräche hatte ich schon. Ich habe eine Zeit, also ich habe mich mit 3 Künstlern angefreundet in Uganda, in Kampala, wo ich länger gewohnt habe. Die habe ich oft besucht in ihrem Atelier und das war ganz schön. Also die waren sehr irgendwie, dass sie eben sich zu so politischen Themen eine Meinung gebildet haben und auch gerne darüber geredet haben, das habe ich nicht oft so erlebt. Also meistens war Politik eher so ein Thema, das nicht wirklich interessiert und wenn dann nur so oberflächlich und populistisch, dass man halt, wenn Wahlkampf ist, dann nur über die Wahlkampfkandidaten redet und da dann auch nicht wirklich sachlich, sondern in so einer komischen emotionalen Art, wie man das hier ja auch oft erlebt. Aber auf jeden Fall mit den 3 habe ich schon dann oft so tiefe Gespräche geführt, wo irgendwie klar geworden ist, dass die sich schon sehr stark damit auseinandersetzen, was da so die letzten Jahrhunderte passiert ist und wo das Land heute steht. Und ja, also sich damit beschäftigen, ob wir da noch eine Verantwortung tragen oder nicht. Und die hatten auch keine klaren Antworten, sondern es war eher so, dass klar wurde, dass es für die ein Thema ist. So. Und ja, und dann hat man sich irgendwie so ausgetauscht und gemeinsam so ein bisschen überlegt, was man machen könnte oder was gemacht wird und gut gemeint ist, so wie Entwicklungsarbeit in manchen Fällen, und dann am Ende aber nicht so wirklich nachhaltig irgendwas bewirken kann, weil es irgendwie zu schnell gedacht ist. Und ja.
Da muss ja auch keine Lösung dann jetzt von euch oder von dir zumindest erwartet werden. Aber ja, interessant ist es sicher, sich darüber auszutauschen auch. Ja. Auf Augenhöhe.
Ja.
Uganda, Kampala, was war das für eine Stadt? Ich kenne überhaupt nichts auch von Uganda. Und wenn das für dich auch ein zentrales Land war, da warst du länger. Kampala, die Hauptstadt?
Ja, Kampala ist die Hauptstadt, genau. Und die einzige Stadt, die man hier als Stadt bezeichnen würde. Also es gibt noch so ein paar größere Orte in Uganda. Uganda ist ein sehr kleines Land. Und die sind alle so wie ein größeres Dorf bei uns. Also zwar schon, dass es da dann viel mehr Geschäfte gibt, wie bei uns in dem Dorf. Also bei uns fährt man ja in die Stadt, aber weil es die dann da nicht gibt, abgesehen von Kampala, sind eben dann, was eben so Lebensmittel und alles angeht, das kriegst du alles in deinem Dorf, auch in den kleinen, kommen, also die müssen dann da nicht weit reisen, es geht auch nicht, dafür ist die Infrastruktur nicht da. Man hat ja kein Auto im Normalfall, Straßen sind bestenfalls irgendwelche Löcher, Pisten, und Kampala hat, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hoffe, ich sag nichts Falsches, so gute, also über 1 Million, 1,3 oder so Einwohner. Ist sehr chaotisch, dicht gedrängt. Von der Größe her wirkt es auf mich nicht größer wie Stuttgart, aber es wohnen eben definitiv mehr Menschen dort. Es ist extrem bunt und wimmelig und es ist immer Stau. Von morgens bis abends ist nie flüssiger Verkehr, nie. Ich habe es kein einziges Mal erlebt in 3 Monaten. Es ist immer Stau und die fahren immer Schrittgeschwindigkeit. Und die Fußgänger laufen teilweise zwischen den Autos auf der Straße mit. Einfach weil der Bürgersteig so dicht gedrängt ist und weil auf der Straße nicht schneller gefahren werden kann. Und weil da eh auch noch Kühe und Ziegen rumlaufen. Und ich weiß nicht. Und ja, dann gibt es da sehr viel so moderne... ja, modern ist doof, aber so viel Infrastruktur und Einrichtungen, die es bei uns in Großstädten auch gibt. Also, es wirkt sehr fremd, aber man findet dann doch wesentlich mehr wieder, was man von hier kennt und dort nicht unbedingt erwartet hätte. Also, es gibt dann durchaus ein riesiges 3D-Kino und allen möglichen Spaß so. Ja, und das findet man aber in Uganda dann wirklich nur in der Hauptstadt.
Der Kontrast ist dann sehr groß zu dem ländlichen Gebiet.
Ja, wobei man den Kontrast durchaus auch innerhalb der Stadt findet. Also es gibt einen größeren Slum und dann viele ärmere Gegenden. So. Und Kampala ist eine sehr hügelige Stadt. Und es ist immer so, dass oben auf den Hügeln, je weiter oben, desto teurer. Also wie bei uns, diese Seelage oder so Meerblick und so.
Oh, die Höhenlagen hier, die Halbhöhenlagen, das ist schon auch Synonym für die Villengegend.
Ja, Stuttgart und so. Ja, genau. Also so auf jeden Fall, dann oben sind immer die Villen und dann wird es halt immer ärmer und ganz unten drin sind dann die Slums. Genau.
Klare Verhältnisse dann oder klare Aufteilung, Rangordnung, und das mischt sich auch wenig dann wahrscheinlich.
Das mischt sich schon, allerdings nur so nicht direkt. Es mischt sich eher so durch den Alltag, weil auch die, die viel Geld haben, trotzdem, also es ist alles sehr chaotisch und dadurch, dass die ja eben immer oben auf den Hügelkuppen sind, müssen die ja überall durch die Stadt und man sieht alle Leute überall, also zumindest in den Einkaufszentren und so kann man so die meisten Leute finden. Wo sich's wirklich nicht mischt, sind dann die ganz armen Gegenden, wo sie wirklich wohnen und nichts verkaufen. Da kommt dann niemand anders hin. Und genauso dann in den Bereichen, wo nur gelebt wird und eben die Oberschicht wohnt. Da mischt sich dann auch nichts mehr. Aber zum Beispiel, was Mode angeht, die spielt eine sehr wichtige Rolle und es wird erstaunlich gute Kleidung in den Slums getragen. Das ist dann quasi das Statussymbol, wo man noch Geld für ausgibt und für andere Sachen ist dann eben nichts da, aber es ist so wichtig, dass das einfach gemacht wird. Und da mischt es sich dann schon ein bisschen, weil das natürlich die Ärmeren sind, die schneidern und die Stoffe verkaufen und dann eben auch durchaus reichere Leute dann in diese ärmeren Gegenden gehen und dann ihr Maßkleid schneidern lassen.
Wie sieht die Mode aus? Kannst du das beschreiben? Was tragen die Leute?
Es gibt viel vom Stil her westliche Kleidung. Es gibt extrem viel Secondhand-Sachen. Für Secondhand gibt es an jeder Straßenecke einen richtigen Laden und riesige Märkte. Und dann, wenn sie aus den afrikanischen Stoffen was machen lassen, also die Stoffe sind meistens Wachsdruck, kommen so aus dem Kongo, das ist ein Nachbarland, oder Ghana. Das sind sehr kräftige Farben, so meistens Ornamente, die sich wiederholen. Teilweise auch, ich habe mir eine Hose nähen lassen, da ist das Grundmotiv ein Kürbis, aber man sieht das nicht auf den ersten Blick, der wiederholt sich ganz oft. Und weil der so mit irgendwelchen Farben so kontrastreich irgendwie das Motiv verarbeitet wurde, ist auf den ersten Blick das einfach eine bunte Hose. Man muss schon sehr genau hinschauen, um zu sehen, dass das eigentlich ganz viele Kürbisse sind. So, das ist der Klassiker, eben so ganz bunte Stoffe. Und die ärmeren Frauen wickeln den sich einfach um den Körper an. Und wer dann eben das Geld hat, lässt sich ein Kleid draußen nähen. Und da sind die Schnitte meistens mutiger wie hier, also so sehr ausgefallen und sehr demonstrativ, so dass man irgendwie sich zu Farbe und verrückten Designs bekennt. So. Und das ist da eh so. Also was sowas angeht, da gibt es nicht wirklich einen Mainstream, sondern es ist einfach cool, wenn man sich sehr verrückt zeigt.
Auch die Männer?
Durchaus auch die Männer, die dann im Alltag in einem rosafarbenen Anzug rumlaufen. Da wäre man ja hier sofort der Freak, also so richtig der Freak. Und da ist es irgendwie einfach cool, so fertig. Und in auch was das Tanzen angeht, Tanzen ist voll wichtig in Uganda, also die messen dem einen hohen Wert bei. Es gibt überall auch so Tanzshows und die tanzen ja auch auf offener Straße quasi ohne Grund. Die haben dann einfach Kopfhörer, Stöpsel im Ohr, hören Musik, tanzen vor sich hin, so auf dem Bürgersteig. Wären hier ja auch schon wieder die Freaks. Und da ist es dann so, da guckt man da kurz rüber, denkt sich aber nicht, oh mein Gott, sondern man denkt sich eher so, ah, lässig, cool. Im besten Fall fragt man noch, hast du irgendeinen YouTube-Channel? Und dann geht man weiter. So ist es da normal. Und da ist es auch so, dass wenn Jungs in den Clubs eher so, hier stehen die ja meistens mit der Bierflasche in der Hand und tippen mit dem Schuh. Und da gehen die halt so richtig, richtig ab. Sieht auch sehr verrückt aus. Und teilweise auch, wenn die dann, ich weiß nicht, die machen dann so Kopulationstänze und so Sachen. Und je verrückter, desto besser.
Ist es dann so sehr individuell oder gibt es da auch feste Tänze und hat womöglich noch traditionellen Ursprung?
Also es hat teilweise traditionellen Ursprung, teilweise ist es individuell. Das kommt auch dann sehr drauf an, wo man hingeht, so in den Clubs. Es ist durchaus, dass jeder tanzt, was er will. Und dann haben die aber schon immer noch so, dass sie sich in ihrer Community treffen und dann irgendwie ein paar Leute bringen Trommeln mit und dann tanzt man gemeinsam oder lässt Musik laufen. Und das Ganze wird aber auch vermischt. Also, und man findet dann teilweise, was man bei uns ja in den Musikvideos, wo man das so ein bisschen kennt, die sind dann ja teilweise so im Background und tanzen irgendwelche Sachen und so. Das ist zwar ein bisschen vereinfacht, was man dann da so sieht, aber im Prinzip ist es das.
Und die Musikbandbreite, was läuft so alles? Was hast du alles da gehört?
Also wirklich groß ist die Bandbreite nicht. Die beschränkt sich hauptsächlich auf so afrikanischen Pop. Die haben sehr viel Musiker und produzieren ganz viel Musik. Und das ist aber alles, also für mich hört sich alles extrem gleich an, wobei ich das hier bei so Mainstream-Musik auch sage. Und was mir aufgefallen ist halt, dass so die so traditionelle Rhythmen meistens drin sind, obwohl das ja eben eigentlich eher so moderne Popmusik ist. Und ich weiß nicht, so Sachen sind da gar nicht verpönt. Also irgendwie da kommen die sich dann nicht altmodisch vor, wenn sie sowas da mit reinnehmen. Und trotzdem ist das eigentlich so, die hören fast nur Charts. Und es gibt sehr wenig so Szenen, weil da auch die Möglichkeit viel weniger da ist, eben auch schon alleine dadurch, dass es nur eine einzige Großstadt gibt in dem ganzen Land, fehlt so ein bisschen, was sowas angeht, so Vielfalt, die ist dann auf anderen Gebieten viel mehr da. Ich war oft in einem Club, wo dann einmal die Woche eher so Latino-Musik lief und Salsa getanzt wurde und so, da waren die auch voll mit dabei und konnten das auch richtig gut, viel besser wie ich. ja, aber das war eher die Ausnahme.
Also eine Subkultur war nicht zu sehen für dich, nicht zu entdecken.
Ja, also ich glaube auch, dass wenn man da noch wesentlich mehr Zeit verbringen würde, dass man dann durchaus noch Sachen finden kann. Aber wenn, dann beschränkt sich das auf eben Kampala.
Und traditionelle Musik, gerade so auf dem Land, ist da auch dann überall der Chart Dröhnungen verbreitet? Also, oder waren die auch die alten Sachen dann ganz klassisch noch hochgehalten?
Die haben schon beides. Also im Radio laufen nur Charts. Die machen eben viel, sehr viel Musik selber und so. Eben ohne einen größeren Anlass. Es muss kein Familienfest geben, sondern man kann sich einfach so nach Mittag erst noch kurz zusammensetzen und macht so eine Art Open Jam.
Mit Gesang und Trommeln und,
ja, genau.
Und den passenden Tänzen dann dazu.
Ja.
Vor Ort in Afrika, Frederik war 7 Monate unterwegs. In wie vielen Ländern insgesamt waren es dann?
Das weiß ich jetzt so gar nicht auswendig.
Ist auch nicht wichtig. Da.
Es waren so 6 oder 7.
Vor Ort in Afrika warst du 7 Monate lang und so soll auch ein Projekt heißen, auf das wir später noch kommen. Aber du hast auch in Uganda an einem Projekt teilgenommen oder das vor Ort dann gefunden. Wie bist du zu dem Zirkusprojekt in Uganda denn gekommen?
Ich hatte mir selber eins rausgesucht übers Internet. Ein Jugendzirkusprojekt war das in Kampala, in der Hauptstadt. Und ich hatte mich beworben als Trainer dort, habe das ein Jahr vorher schon abgeklärt und mit dem Leiter immer Kontakt gehalten. Wir hatten Skype-Kontakt und er hat mir auch geholfen mit Visum und allem. Aber als ich dann vor Ort war, nichts. Es gab nichts. Er hat gesagt, er geht nach Ruanda. Das Projekt ist für ihn gestorben, quasi weil er jetzt pleite ist und das nicht mehr finanzieren kann. Und er muss seinen neuen Job antreten als Zahnarzt in Ruanda. Und mich hat er dadurch auch nicht mehr gebraucht als Freiwilliger. Und das hat mich erstmal in so ein Tief gestürzt. Und ich war dann auch verloren, weil ich da gerade erst angekommen bin in Kampala und die Stadt eben schon groß ist und gewöhnungsbedürftig. Und hab dann aber durch die Kids aus dem ersten Projekt, die das auch schade fanden, dass ich umsonst gekommen bin, die haben mir dann so ein Community-Projekt, wo das man nicht im Internet finden kann, gezeigt. Und das sind einfach, das ist nicht wirklich ein Projekt, sondern das sind Jugendliche, die sich nach der Schule treffen und die Spaß dran haben, eben hauptsächlich Akrobatik war das bei denen. Die schauen sich dann YouTube-Videos an und versuchen, sich das selber beizubringen. Also die haben keinen Trainer, die haben niemand, der da irgendwas organisiert, sondern die treffen sich einfach. Zu denen bin ich dann gegangen und habe die gefragt, ob die sich das vorstellen können, dass ich bei denen als Trainer für eine Zeit lang da bleibe und wir so ein regelmäßiges Training einführen. Und ja, die haben mich dann haben gesagt, ja klar und so, lass es uns versuchen. Und da ist dann noch richtig was draus geworden. Also wir hatten am Schluss regelmäßig Training, eigentlich 6-mal die Woche im Normalfall. Und da ist dann viel rausgekommen, obwohl bei vielen Sachen die Grundlagen noch gar nicht da waren. Also ich habe durch eine Spende Jongliersachen zum Beispiel mitgebracht, Bälle und Keulen. Die haben teilweise schon so ein bisschen jongliert gehabt, aber eben nicht mit den eigentlichen Materialien, sondern mit Steinen und als Keulen, zum, also Holzstäbe, die an einem Ende mit Gummi umwickelt waren, dass das ein bisschen schwerer ist. Und haben wahnsinnig schnell, also unwirklich schnell gelernt. Und dann nach 2 Wochen konnten die teilweise einfach schon jonglieren mit den Keulen und so. Und das sah aus, als hätten die das seit 2 Jahren geübt. Also ich habe den Vergleich dadurch, dass ich hier auch Jugendtrainer war. Akrobatisch waren die schon sehr fit, bevor ich gekommen bin. Da konnte man dann schnell ziemlich beeindruckende Sachen machen. Zum Beispiel 3-Mann hoch, dass die so einen Schulterstand machen, nur dass noch ein Dritter obendrauf ist. Und ich habe die gefragt, ob sie nicht eine Aufführung mit mir machen wollen, einfach weil die ein sehr begrenztes Publikum haben. Das sind ja dann einfach die Leute, die so in der Community leben und sich das dann mal anschauen, was die so machen, aber eben so richtig Aufführungen in dem Sinn hatten die nie. Und ich habe denen irgendwie gewünscht, dass die so ein anderes Publikum bekommen. Und vor allem auch Erwachsene, weil die bisher eigentlich nur Kinder so hatten, die sich das angeschaut haben. Und habe für die beim Nationaltheater angefragt. Und habe da nicht gerade offene Türen eingerannt. Also es war schon irgendwie so ein bisschen zäh, die Sache auf die Bühne zu bringen. Aber es hat schlussendlich geklappt. Und das war dann schon irgendwie eine schöne Sache. So vor allem für die Kinder natürlich, die sehr stolz waren, weil das Nationaltheater ist so vergleichbar mit der großen Bühne im LTT und für Uganda ist es eine Riesenbühne. Das ist halt wie für uns so, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt in Berlin, wahrscheinlich auch irgendwie so Staatsbühne oder so, Staatstheater. So ist es im Vergleich und da war dann am Schluss, am Anfang war überhaupt kein Interesse. Und so die Leute haben auch gemeint, mit Zirkus können die Uganda nichts anfangen, das kennen sie nicht. Und dann bei der ersten Show waren noch nicht ganz so viele Leute, bei der zweiten war es schon richtig gut. Und dann war plötzlich Interesse da. Also dann kam das Staatsfernsehen und so und die wurden die Kinder auch befragt, wie sie dazu kommen. Und das sind ja alles so Slum-Kinder, die sowas überhaupt nicht gewohnt sind. Und auch nicht, dass ein erwachsener Diplomat von, weiß ich nicht, aus Frankreich oder sonst wo richtig Geld bezahlt für so eine Eintrittskarte. Das war für die irgendwie so eben nochmal was ganz Neues, wie immer nur so zum Spaß vor sich hin trainieren. Genau.
Ein Ritterschlag sozusagen. Und ging das dann weiter oder wie hast du es überhaupt geschafft, dass die dir die Bühne auch zur Verfügung gestellt haben, wenn die es am Anfang überhaupt nicht gut fanden?
Also die haben halt gesagt, ich krieg eine Pauschale, die muss ich bezahlen, quasi eine Saalmiete, die war relativ hoch und ich habe die dann nach, ja, schon wirklich zähen Verhandlungen auf die Hälfte runtergekriegt und halt gemeint, das sind Leute von hier, das hat mit mir gar nichts zu tun, ich versuche das nur zu vermitteln und ihr müsst die unterstützen, die sind aus eurer Stadt, das sind Leute wie ihr, die kommen aus dem Slum, jetzt helft denen doch mal ein bisschen. Und die Deutsche Botschaft, also ich hatte mehrere potenzielle Spender angefragt und die Deutsche Botschaft hat dann sich dazu entschlossen, das zu unterstützen und die haben dann die Werbekosten übernommen und so noch ein bisschen Unkosten, genau, und dann sind wir am Schluss so ziemlich auf null rausgekommen, den Rest, den habe ich dann bezahlt und das war voll okay, weil das war dann auch echt nicht mehr viel und deswegen war das jetzt nicht so, dass da irgendwie voll Geld reingekommen wäre für das Projekt, aber die haben einmal ein richtiges Publikum gehabt. Da gibt es jetzt wesentlich mehr Leute in der Stadt, die die kennen und irgendwie hoffe ich, dass ich denen so ein bisschen einen Anschub gegeben habe und so Verknüpfungspunkte, wo die, wenn sie mal Hilfe brauchen, zum Beispiel bei der Deutschen Botschaft gemeint haben, dann nach der Aufführung, das hat ihnen so gut gefallen und sie helfen da auch gerne nochmal. So. Und die Kontakte habe ich ja da gelassen. Aber viel mehr dann auch nicht. Also die schreiben mir ständig, wann ich wiederkomme und ich kann das, glaube ich, nicht so richtig so. Die, für die ist es zu abstrakt, dass ich so weit weg bin. Und ich habe manchmal das Gefühl, sie verstehen nicht so richtig, dass ich noch ein ganz anderes Leben habe und dass ich selber um meinen Studienplatz kämpfen muss und so. Und das bei mir nicht so alles, so das hat sich so angefühlt, wie wenn bei mir alles so locker flockig läuft. Also das war immer so mein Gefühl von ihrem Eindruck. So, bei mir ist alles easy, der hat die Kohle, die guten Ideen und der schafft es auch noch. Das hat die dann mit dem Auftritt halt, da waren die dann plötzlich so, die haben dann auch alle immer zu mir so, hey Boss, hey Chef gesagt und so, kommt mal ein bisschen runter. Die waren ja teilweise gleich alt und ich weiß nicht, aber trotzdem, für die war das irgendwie, ich war da nochmal irgendwo ganz anders. Natürlich war ich so schon bei denen, aber die haben in mir irgendwas ganz anderes gesehen, so, was ich nicht so wirklich, also es stimmt nicht ganz mit der Realität überein.
Der Mensch, der im Land lebt, wo Milch und Honig fließt, so.
Ja, es war schon ein bisschen so und das war für mich nicht immer ganz einfach, irgendwie damit klarzukommen und weil ich auch gemerkt habe, es macht nicht viel Sinn, so oft darüber zu reden, weil es nicht ganz ankommt einfach. So, die Botschaft, dass auch bei mir nicht alles so, dass ich auch in keiner Idealwelt lebe, so. Und dass ich gerne bereit bin, irgendwie zu helfen und zu unterstützen, so, wo ich kann, aber dass ich das auch zeitlich begrenze und danach erstmal schauen muss, wie es bei mir weitergeht. Und ja, darum war der Abschied auch sehr schwer dann aus dem Projekt.
Wie ist bei denen die Stimmung? Gibt es da Leute auch, die nach Europa wollen?
Schon. Also einige haben halt gemeint, sie haben gar nicht die Möglichkeit zum Reisen und finden das sehr schade. Und es ist, was das angeht, auch wirklich sehr, sehr unfair. Die müssen, also ich muss ja nur $50 bezahlen und dann hat sich das mit dem Visum. Ich muss ein paar Anträge ausfüllen. Das schon, aber mehr ist es nicht. Und für die ist es ein Besuch bei der Deutschen Botschaft mit Deutschprüfung. Also natürlich nur so ein kleiner Wortschatz und trotzdem ist es irgendwie quasi, ich weiß nicht, die haben es so viel schwerer, dann da überhaupt erstmal das Visum zu bekommen und dann muss es ja finanziell noch möglich sein. Das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Dass fast niemand von denen schon mal in irgendeinem anderen Land war, also auch nicht in einem anderen afrikanischen, wo das mit dem Visum jetzt nicht das Problem wäre. Jetzt in dem Zirkus war ein Mädchen, weil ihre Verwandten in Kenia wohnen, teilweise, dass sie dort schon mal waren, sonst alle anderen, die meisten waren nicht mal aus Kampala irgendwann draußen so. Die kennen ihre Stadt.
Nochmal zum Zirkus und zu deinem Projekt, was du jetzt quasi auch mitgebracht hast. Du bist auch als Fotograf, quasi natürlich mehr Reisefotografie auf der einen Seite, aber auch künstlerisch bist du an die Sache rangegangen und willst das Ganze jetzt in einem Magazin verarbeiten. Was steckt da dahinter alles? Welche Gedanken, welche Ideen?
Ich habe unterwegs, also die Idee hatte ich von Anfang an und habe die für die Reise mitgenommen. Ich habe Beiträge gesammelt, ganz verschiedener Art. Also zum Beispiel eben über dieses Zirkusprojekt, wo ich gerade drüber erzählt habe, dass ich möchte ich einen Erfahrungsbericht schreiben. Und ich hatte immer meine Kamera mit dabei und habe dann quasi diesen Prozess, den ich mit den Kindern durchgemacht habe, auch über diese 3 Monate dokumentiert und in Fotos festgehalten. So, das ist eine Story für das Magazin und dann andere Sachen sind, ich habe so eine fortlaufende Serie gemacht über die 7 Monate. Schwarz-Weiß-Fotografien sind das oft mit einem Weitwinkel, die so die Landschaft, die Städte und was ich gesehen habe, so ein bisschen reduziert einfangen und nochmal anders zeigen, wie man das kennt aus so, ich sag jetzt mal, böse Safari-Büchern. Und dann habe ich die Künstler, die ich in Kampala kennengelernt habe, auch fotografisch begleitet und eben dann auch dann teilweise mir Sachen notiert, wenn wir uns unterhalten haben, so. Und habe dann immer so kleine Texte geschrieben und das fortgeführt über ein paar Wochen. Und das ist, der Beitrag ist quasi so eine Dokumentation, wie die Künstler in ihrem Atelier arbeiten, so ihre Vorgehensweise, was die dabei beschäftigt, so was ich als Betrachter von außen einfach so sehe. Und dann natürlich die Bilder auch an sich, so das ist ganz interessant und die machen schon sehr andere Kunst, wie hier, so sehr inspiriert von ihrer eigenen Kultur.
Kannst du ein Beispiel geben, auch dann so Muster wie auf den Stoffen oder?
Ja, zum Beispiel, also was ich viel gesehen habe, war, dass die Stoffe so verarbeitet wurden in den Bildern. Zum Beispiel, die machen viel mit Recycling. Und dann schneiden die Stoffe in ganz kleine Stücke und kleben die wie so Mosaik oder eine Collage auf einem Bild zusammen. Und da entstehen ganz interessante Sachen, die so sehr tief werden, dadurch, dass so viel Material übereinander ist und Farbe noch verarbeitet wird. Genau.
Eher dann, abstrakt als gegenständlich, oder?
Das meiste eher gegenständlich als abstrakt. Sehr viel figürlich. Also oft Porträts, Menschen, teilweise Straßenszenen, also dass sie dann, was ich ganz interessant fand, so quasi das, was ich auch als typisch empfunden habe für ihren Alltag in der Stadt, dass sie den so dann in ihren Bildern festgehalten haben. Genau.
Chronisten auch.
Ja, schon auch. Also gerade einer von denen hat das ganz intensiv gemacht und ja, das war schön zu sehen, dass genau das festgehalten wird, wo ich immer so registriert habe als charakteristisch für Kampala. Und dann habe ich Rezepte gesammelt in verschiedenen Ländern. Die werden mit drin sein. Ich war in einem kleinen Berberdorf in Marokko und habe Kinder in der Grundschule besucht. Ich war da zweimal im Unterricht mit dabei. Immer im Französischunterricht. So. Und habe den dann in einer Stunde durfte ich denen so ein bisschen auf Französisch erzählen, was ich mache, so die Reise und das über das Projekt habe ich denen was erzählt. Und am Schluss habe ich die gebeten, für mich Bilder zu malen und einfach ihren Alltag festzuhalten. So gar nichts Bestimmtes, sondern einfach nur so, was sie beschäftigt oder so, so ihr Zuhause zu malen. Und diese Kinderbilder werden auch Teil von dem Magazin, wo ich finde, dass man ganz schön sieht, irgendwie, wo dann Unterschiede auch sind und wie man als Kind hier ein Haus malt und wie man es da malt. Also auch eben gerade, wenn man dann nicht nur ein Bild hat, sondern mehrere, dass man dann durchaus so ein Parallelen sieht oder eine Ähnlichkeit. Und wenn man das dann vergleicht mit dem, was hier bekommen würde, wenn man in eine Grundschule geht und Kinder fragt, dann ist da schon ein Unterschied und der ist ganz spannend.
Also du bist die Ein-Mann-Redaktion von deiner Ein-Mann-Reisegruppe. Aber hast ein konkretes Produkt einfach da im Kopf? Das soll ein hochwertiges Hochglanzmagazin werden?
Hochglanz, nicht matt.
Nicht, aber matt, ja. Hast du schon deinen eigenen Blick, deinen künstlerischen Blick gefunden und auch deine Vorstellungen sind ziemlich konkret dann schon gewesen, ja?
Ja, die Vorstellungen waren konkret. Auch das ist nicht immer einfach, weil man ja quasi, man muss es irgendwie schaffen, die Vorstellung so ein bisschen beweglich zu halten. So, ich habe während der Vorbereitung schon an das Magazin gedacht und jetzt ist über ein Jahr vorbei und quasi manche Sachen haben sich geändert und ich merke, wenn ich an dieser Vorstellung, wenn ich die zu konkret und zu fest habe, dann blockiere ich mich die ganze Zeit selber. Und wenn, also die Vorstellung gibt's, aber wenn ich die so ein bisschen frei behandle, dann wird es viel einfacher, das quasi jetzt, nachdem ich wieder hier bin und auch selber persönlich das alles verarbeitet habe und habe setzen lassen, so, dann sind die Möglichkeiten viel größer, das irgendwie kreativ unterzubringen.
Das ist schon quasi Layout und gesetzt.
Es ist noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt auch gedacht, das ist so viel Arbeit, gerade wenn man es alleine machen muss und kein Vollprofi mit InDesign ist. Ich warte jetzt mal ab, was, wie das wird mit Crowdfunding und ob ich das schaffe, über Startnext das voll zu finanzieren. Das geht ja jetzt noch genau 2 Wochen, die Finanzierungsphase.
Komm, sag doch mal die Adresse.
Sag du die mal bitte.
Startnext.com/vorort-afrika-magazin. Da ist 2000 Euro das Funding-Ziel, die dann in die, vor allem in die Druckkosten gehen würden.
Genau. Ich muss diese 2000 Euro erreichen, damit das Geld überhaupt erst überwiesen wird zu mir. Das ist das Prinzip. Das ist momentan auf einem Treuhandkonto von der Organisation, wo das Projekt vorgestellt wird. Genau. Ich habe jetzt eben noch 2 Wochen, um diese knappen 900 Euro oder knappe 800 sind es inzwischen, zu erreichen, dass die 2000 voll werden. Wenn ich das schaffe, dann wird es mir überwiesen und dann gehe ich nochmal in die Vollen, was Layout und so angeht. Die Texte sind zum größten Teil vorhanden, aber noch nicht alle so layout-technisch verarbeitet. Die Bilder sind eh alle da, da muss nur noch so ein bisschen aussortiert werden, dass es kein, dass ich da nicht die 200 Seiten knack und dann ist das Magazin soweit bereit für den Druck.
Toi, 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 dass das alles vollends klappt. Afrika, startnext.com/vorort-afrika-magazin. Da kann man den Frederik unterstützen und kriegt dann, wenn man, je nachdem wie viel man gibt, kriegt man natürlich auch eine Ausgabe dafür. Danke, dass du da warst.